Schön, hier zu sein. Morgen nochmal. Als ich in der letzten Predigt mich unter anderem auch mit der Person des Esau beschäftigt hatte, da gab es hinter so einige Gespräche und Fragen auch. Und es gab die Frage, warum denn wohl dieses harte Wort kam, dass Gott den Esau gehasst habe und ob das irgendwo in der Bibel vielleicht beantwortet, warum das so war. Und im Hebräerbrief, da gibt es dazu eine Erklärung, da wird darauf eingegangen und dargelegt, dass Esau verworfen worden sei, so heißt es dort, wörtlich, weil er keinen Raum zur Buße gefunden habe, obwohl er diese Buße sogar unter Tränen gesucht hatte. Ich weiß nicht genau, was Esaus Sünde war. Und es spricht viel dafür, dass er fremden Göttern und Götzen gedient hat und dass dieser Götzendienst auch Menschen in seinem Umfeld davon abgehalten hatte, den einzigen wahren und lebendigen Gott anzubeten und an den zu glauben. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt in dem Verhalten des Esau war gar nicht mal seine Sünde, sondern der Umstand, dass er keinen Weg gefunden hatte, wie er von seinem Fehlverhalten wegkommen und umkehren konnte. Also Buße tun konnte. Denn es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass Gott Gefallen daran hat, Menschen zu richten. Er will ja gar nicht, dass Menschen verloren gehen. Er ist kein kleinlicher Richter und erbsenzählender Gott, der nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen und damit er uns bestrafen kann. Klar, er ist der Vater im Himmel und hat die Macht und Autorität zu bestrafen, aber eigentlich ist er ganz genau so, wie Jesus Christus ihn uns in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn gezeigt hat. Um uns die Beziehung zwischen Menschen und Gott zu erklären, wird Gott in dieser Geschichte dargestellt als ein Vater, der zwei Söhne hat. Und der jüngere Sohn fragt zu einem bestimmten Zeitpunkt, beginnt an einem bestimmten Zeitpunkt zu rebellieren und fragt nach seinem Erbe. Er möchte sein Erbe sofort ausgezahlt haben. Er entfernt sich von seinem Vater, zieht los und verprasst sein ganzes Geld für absolut destruktive Sachen. Er lebt in Kompromissen, er fängt an zu sündigen und im Laufe dieser Geschichte erreicht der Sohn einen Tiefpunkt. Dieser Tiefpunkt wird so dargestellt, dass er ein Schweinehirte wird, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Er ist schmutzig, er ist dreckig und er stinkt. Er ist weit entfernt von seinem Vater und er leidet. Und er denkt zurück an die Zeit bei seinem Vater und in diesem Moment wird ihm bewusst, wie viel besser es dort eigentlich war. Und wenn wir alle mal ganz ehrlich werden und unser Leben reflektieren, dann finden wir bei uns allen gewisse Lebensbereiche und Facetten in uns selber, Dinge, die wir getan haben und die wir tun, Dinge, von denen wir denken, dass sie genauso dreckig sind und stinken und genauso unschön sind. Und der Sohn hat jetzt diesen Gedanken und er möchte zum Vater zurückgehen, aber gleichzeitig kommen ihm Anklagegedanken hoch, sowas wie, was? So willst du zu Gott gehen? Nach all dem, was du getan hast, willst du so zu Gott, dem Vater, kommen? Schau doch mal an, wie du aussiehst. Schau dich doch mal an. Die Geduldsgrenze von Gott muss doch irgendwann erreicht sein. Ganz ehrlich, schon wieder das Gleiche getan. Und der Sohn trifft dann aber die Entscheidung und sagt, okay, ich gehe zu meinem Vater. Ihm ist nämlich eine Idee gekommen. Er hat an die Diener seines Vaters gedacht, die für seinen Vater gearbeitet haben oder arbeiten und denen es viel besser ging als ihm. Er sagt sich, ich werde versuchen, alles zu tun, was ich kann, damit mein Vater mich wieder annimmt. Ich möchte mir meine Annahme einfach wieder verdienen. Und wie oft geht es uns irgendwie genauso, oder? Ich muss irgendwas tun, damit ich wieder vor Gott kommen kann. Extra viel Bibel lesen, extra viel spenden, vielleicht extra viel beten. Ich versuche etwas zu tun, um mir zu verdienen, dass ich vor Gott kommen kann. Mit diesem Plan und einer perfekt eingeübten Rede geht er also jetzt zu seinem Vater. Die Rede lautet so: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das hat er geübt, das will er sagen. Und Tagelöhner, das heißt ja, dass man sich was erarbeiten muss. Ne? Das bedeutet, er glaubte, dass er sich jetzt seine Rettung oder seinen Unterhalt, sein Brot, sein Leben beim Vater verdienen muss. Tatsache ist aber, dass das im Grunde gar nicht möglich ist. Wir können uns den Segen Gottes nicht verdienen. Wir können uns seine Liebe nicht verdienen. Wir können uns auch unsere eigene Erlösung nicht erarbeiten oder verdienen. Das sind alles Geschenke von Gott, die nicht erarbeitet werden können. Aber ein Tagelöhner erarbeitet sich etwas, nämlich wertvoll für seinen Herrn zu sein. Und das kann man auch Werksgerechtigkeit nennen. Der Vater allerdings sieht ihn schon von weitem kommen, doch verdreht keineswegs die Augen. Er bereitet keine Standpauke vor oder überlegt sich, wie er jetzt den untreuen Sohnemann bestrafen könnte. Nein. Weißt du, was der Vater macht? Er läuft seinem Sohn entgegen. Voller Freude umarmt er ihn und küsst ihn. Weißt du noch? Der war vorhin noch bei den Schweinen. Der stinkt und ist schmutzig von Kopf bis Fuß. Stell dir das mal kurz vor. Ja? Vielleicht kennst du das auch. Du kennst so Situationen, wo du gemerkt hast, oh, ich rieche nicht mehr ganz so frisch. Und es ist dir unangenehm vor den Menschen um dich herum. Wenn irgendjemand in deine Nähe kommt, dann willst du nicht, dass er diesen Gestank mitbekommt. Aber Gott? Gott kennt alle deine Abgründe. Er kennt jedes noch so kleine, schmutzige, stinkende Detail in deinem Leben. Er weiß es bereits jetzt und was macht er? Er umarmt dich und küsst dich mit seiner bedingungslosen Liebe. Gott liebt dich bedingungslos. Und es gibt nichts, was du tun kannst, dass er dich mehr oder weniger liebt. Aber an dieser Stelle ist die Szene, die Jesus erzählt, gar nicht vorbei. Denn jetzt kommt die Reaktion des Vaters. Der lässt seinen Sohn dieser kleinen, perfekten Rede gar nicht ausreden. Als der Sohn zu dem Punkt kommt, wo er davon reden will, dass er es nicht mehr wert sei, seinen Sohn zu heißen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, da lässt der Vater ihn nicht zu Wort kommen. Er unterbricht ihn, hört nicht weiter zu und tut etwas ganz Überraschendes. Er sagt, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Also der Vater gibt ihm mal zuerst mal schon mal schnell ein Gewand. Früher habe ich gedacht, naja gut, okay, ist ja klar, der war runtergekommen, der war verdreckt, der war verarmt, der braucht mal wieder was zum Anziehen. Was Vernünftiges, was Frisches, Anständiges. Aber dann habe ich mich gefragt, warum steht denn da das beste Gewand? Der war ja gerade erst angekommen, hatte seine kleine Rede gehalten, aber nicht zu Ende gebracht und hat munter gestunken wie Sau. Der ganze Dreck, alles, was er gemacht hatte, alle seine Sünden, alle dunklen Gedanken, alle schlimmen Taten, die klebten noch an ihm. Wie Teer. Da war nichts sauber gewaschen mit Wasser, nichts war gereinigt und alles stank noch zum Himmel. Und was macht der Vater? Er sagt, bring schnell das beste Gewand. Jetzt fragt man sich, was heißt das? Und die Bibel legt sich bekanntlich immer selber aus. Dann kannst du dazu Mantel eingeben bei Bibleserver und dann siehst an zwei Textstellen mindestens Jesaja 61, Sacharja 3, dass dort die Rede ist vom Mantel der Gerechtigkeit und von Feierkleidern zur Wegnahme der Sünde. Das heißt, in dem Moment, wo du dich entscheidest, umzukehren, zu deinem Vater zurückzugehen, diesen Moment nennt die Bibel Buße. Und das ist das, was der Esau nicht fand. Esau fand eben keinen Raum zur Buße. Er konnte diesen Entschluss zur Umkehr nicht fassen. Vielleicht lag es auch daran, dass er Esau erben wollte. Erben haben ja einen Rechtsanspruch. Die können das doch vielleicht sogar durchsetzen. Er hätte den Segen des Vaters bekommen können, aber nur, wenn er Gott gehorsam war und seinem jüngeren Bruder Jakob diente. Und das wollte er wahrscheinlich nicht. Aber wenn du diese Umkehr willst und dir in deinem Herzen diese Umkehr vornimmst, dann läuft dir dein himmlischer Vater sogar entgegen. Der wartet ja nur förmlich darauf, dass du das änderst, dass du deinen Weg änderst, deine Richtung änderst. Er wartet aber nicht darauf, dass du irgendetwas Besonderes dazu beiträgst. Er lässt es noch nicht einmal zu, dass du irgendetwas dazu beitragen kannst. Du hast keine Möglichkeit, als Tagelöhner zu arbeiten. Das will er nicht mal hören. Er hängt dir einfach diesen Mantel der Gerechtigkeit über. Und sofort bist du gerecht, von jetzt auf gleich, obwohl du nicht geduscht hast, obwohl der Schweinemist immer noch an dir dran klebt, gibt Gott dir diesen Mantel der Gerechtigkeit. Und wir kommen jetzt an einen Punkt der Geschichte, wo die meisten Menschen vom Kopf her sagen, ja, das kenne ich, aber im Alltag komplett vergessen. Was würdest du sagen, wenn ich dich frage, ist deine Rettung verdient oder ein Geschenk? Die meisten würden natürlich sagen, ein Geschenk. Aber im Alltag ist dieses Bewusstsein oft gar nicht so tief in uns drin. Und ich glaube, dass sich dieses Bewusstsein verändert, wenn ich verstehe, dass dieser Mantel eben ein Geschenk ist. Der Junge hat nichts getan. Er hat nicht auf den Vater gehört, als er losgezogen war. Und als er zurückkam, hat er sich nicht mal sauber gemacht. Und dennoch kriegt er den Mantel drüber. Und über was? Über seine Schuld und sein Schamgefühl. Einfach drüber. Da sind die Dinge und die Sünden, über die ich mich schäme, wo ich nicht stolz drauf bin und was auch vielleicht keiner weiß. Und Jesus Christus gibt dir den Mantel der Gerechtigkeit. Er sagt zu dir, ich ziehe ihn einfach drüber über deine Scham. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich habe alles für dich getan und bedecke deine Schuld. Was hat der Sohn nochmal gesagt? Ich bin es nicht mehr wert. Was bedeutet das? Was hat er denn vorher gedacht? Nicht mehr ist doch früher. Früher, ja, da war ich es mal wert. Als ich noch zu Hause war und alles gemacht habe, was der Papa gesagt hat, damals, da war ich noch ein guter Sohn, ein guter Christ. Da war ich Mittwochabend oder Donnerstagabend im Hauskreis unterwegs, samstags bin ich immer in den Gottesdienst gekommen, damals, da war ich es wert, dein Sohn zu sein, ja. Aber jetzt bin ich es nicht mehr wert wegen meiner Taten und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn oder deine Tochter zu sein. Früher, da gab es richtig gute Wochen. Vielleicht hast du 5 von 7 Tagen deine Bibel gelesen, an 3 von 7 Tagen hast du mal gebetet oder hast deine Nachtschicht über den Jahreswechsel bei deiner Gemeinde verbracht. Es war eine gute Woche und dann kommst du vielleicht mit diesem Gefühl in einen Gottesdienst und du bist gut drauf. Und dann gibt es diese anderen Tage. Du denkst, ach, diese Woche, da war ich ein bescheidener Jünger Jesu. Ich habe es nicht geschafft, viel zu lesen. Ich habe nicht gebetet und den gleichen Mist gemacht wie immer. Auch gestern Nacht wieder das Gleiche getan, was ich eigentlich hasse. Und dann kommst du in deine Kirche und es schießen dir diese Gedanken durch den Kopf. Heute fühle ich mich nicht würdig. Ich fühle mich nicht würdig, Gott anzubeten. Heute lasse ich die Arme lieber mal unten und bete einfach leise irgendwo im Hintergrund. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Aber ich glaube, dass dieser Gedanke tief in uns allen drin ist. Und was sagt Gott? Gott sagt, ich habe ein Geschenk für dich. Durch den Mantel der Gerechtigkeit ist es nicht mehr deine Identität, ein Sünder oder eine Sünderin zu sein. Gott entscheidet sich, dich durch Jesus und durch diesen Mantel zu sehen. Du bist der Sohn Gottes, du bist die Tochter Gottes und ziehst Gerechtigkeit Jesu über deine Schuld. Aber das ist ja noch nicht alles gewesen, du erinnerst dich. Da war ja noch was anderes. Der Vater steckte dem Sohn auch diesen Ring an den Finger. Und das ist ein Siegelring. Wenn man sich das anschaut, wenn man dann beim 1. Mose sieht oder bei Esther 8, da ist es ein Symbol für Autorität und Macht. Der Josef, als er vom Pharao diesen Ring bekam, da heißt es dann, dass er einen königlichen Siegelring an seinen Finger bekam und kostbare Gewänder, eine goldene Kette. Und man setzte ihn über Ägypten. Das heißt, er bekam Vollmacht über ganz Ägypten. Was heißt das im Gleichnis? Im Gleichnis heißt das, dass der Vater dem Sohn neben dem Geschenk der Gerechtigkeit eine besondere Position einräumt. In dem Augenblick, wo du dich entscheidest, Jesus Christus in dein Leben zu lassen, ihn einzuladen, indem du sagst, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, ich lade dich in mein Leben ein, da passiert etwas. Die Bibel sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Jesus ist da. Paulus sagt, ich lebe nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Und ab wann ist das so? Ab der ersten Sekunde, wo du Jesus einlädst, ist Jesus da. Der lebendige Sohn Gottes. Das ist eine viel größere Kraft, sagt die Bibel, als ich mir ansatzweise vorstellen kann. Der Siegelring bedeutet, wenn ich als Sohn den Siegelring auf ein Dokument mache, handle ich in der Vollmacht des Vaters. Ich stehe in der vollkommenen Autorität des Himmels. Du bekommst mit diesem Siegelring die gleiche Autorität und Macht, die gleiche Stellung wie der Vater. Du hast eine neue Identität. Hat das irgendetwas damit zu tun, wie ich mich fühle? Ich fühle mich heute nicht so. Ich fühle mich nicht so gut. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Ich weiß nicht, ob ich den Ring heute einsetzen kann. Ob ich die Kraft dazu habe, diesen Ring auf das Wachs zu drücken. Es ist zu krass. Ich fühle mich einfach schlecht. Diese Woche war eine schlechte Woche. Oder diese Woche war eine gute Woche. Aber das ist doch völlig egal. Der Ring wirkt immer. Der ist immer da. Ob ich mich so fühle oder nicht. Ob ich mir das bewusst mache oder nicht. Ob ich mich toll fühle oder nicht. Ob ich gesündigt habe oder nicht. Jesus Christus ist immer da, aber nicht, weil ich der Tolle bin, sondern ganz im Gegenteil, weil er der Tolle ist. Der Ring ist ein Zeichen meiner Identität. Ich bin eine Tochter oder ein Sohn des allmächtigen Gottes. Kommen wir mal zu den Schuhen. Was haben die denn zu bedeuten? Gleiches Prinzip, Bibel, Bible-Server, Schuhe eingeben. Dann findest du bei Ruth 4 zum Beispiel so eine Szene, da möchte der Boas die Ruth gerne heiraten, aber Problem, die ist einem anderen Mann versprochen. Dieser Bräutigam hätte das Recht gehabt, die Ruth zu heiraten, die Ehe durchzuführen, und dann heißt es folgendermaßen, das lese ich jetzt mal vor. Es war aber von alters her ein Brauch in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so zu bekräftigen, dass, Achtung, einer seinen Schuh auszog und ihn dem anderen gab. Das diente zur Bezeugung in Israel. Also wir würden heute sagen, Handschlag, Peng, unter Männern, besiegelt. Der Bräutigam, der Ruth hätte heiraten dürfen, trat jetzt klar von seinen Rechten zurück. Er zog den Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel, dass wenn jemand ein Recht hatte, er nun sein Recht losgelassen hat. Ähnliches findest du im 5. Buch Mose. Ja, Mose erhält den Auftrag, ein Millionenvolk aus der Sklaverei herauszuführen. Keine kleine Aufgabe, kann ich dir sagen. Und Gott begegnet Mose in einem Dornbusch, der brennt und doch nicht verbrennt. Und Gott sagt zu Mose, dass der Boden, auf dem er stehe, heilig sei und er seine Schuhe ausziehen solle. Und was macht Mose? Er tut es. Er sagt, ich lasse meine Rechte jetzt los. Ich erkenne an, dass du nun der Herr und Boss in meinem Leben bist. Und das war ja in dem Moment, in dem Zeitpunkt für Mose ein ganz schwieriger Zeitpunkt, weil da hatte sich ein riesen Business aufgebaut mit seinem Schwiegervater, der war Schafhirte. Und er sagt, okay, ich lasse das alles los, ich werde jetzt der Führer vom Volk Israel. Und das gleiche nochmal bei Josua, der hatte das Volk den Auftrag, dieses Volk in das verheißene Land zu führen. Und vor dem Kampf um Jericho begegnet ihm der Engel des Herrn und sagt ebenfalls sowas wie, Schuhe ausziehen, heiliger Boden. Und Josua kannte das vielleicht noch von Mose. Und auch er übergibt die Autorität zur Einnahme des gelobten Landes dem Engel des Herrn. Wenn also in dem Gleichnis der Vater dem Sohn die Schuhe anzieht, sagt der Sohn, der es zulässt damit, ich übergebe mich deiner Autorität. Hiermit gebe ich meine Autorität ab. Du kannst die Entscheidung treffen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Also ein wichtiges und tiefes Symbol, die Schuhe. Und auch an diesem Punkt mag der Esau unter Tränen seiner Umkehr gescheitert sein. Esau wollte erben. Er wollte sein Recht durchsetzen. Er wollte nicht verzichten. Sein Wille sollte weiter geschehen, nicht der Wille des Herrn. Dieser aber forderte Gehorsam gegenüber seinem jüngeren Bruder Jakob. Doch ohne Umkehrmoment kein Einzug ins gelobte Land. Doch was ist nun der Wille Gottes, was ist mein Wille? Wir finden Gottes Willen in der Bibel. Doch oft gehen wir an das Wort Gottes so heran, dass wir unterstellen, dass wir das Alte Testament schon mal gar nicht mehr brauchen. Das ist ja das Alte Testament. Das ist überholt. Oder wir selektieren die Themen nach Belieben aus, zum Beispiel nach Interesse oder Lebenslage. Im Bereich Sexualität finden wir die Bibel dann blöd. Im Bereich Finanzen finden wir sie dann wiederum großartig und so weiter. Aber wenn wir so an Gottes Wort herangehen, dann sind wir wie Gott. Du stehst über dem Wort Gottes, du entscheidest alles und du lebst immer noch in der Rebellion des Sündenfalls. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva gibt es einen Geist der Rebellion, mit dem kommst du bereits auf die Welt. Und an diesem Geist der Rebellion ändert sich nichts, egal welche Theologie du hast, wie du mit der Bibel umgehst oder wie du mit Gott umgehst, solange du nicht diesen Moment der Umkehr hast. Dieser Moment ist der Augenblick, als Mose, Josua und Co. ihre Schuhe auszogen bevor Gott sie ihnen wieder angezogen hat. Das ist der Schritt zu sagen, ich tue Buße, ich kehre um. Diesen Schritt zu gehen und den Geist der Rebellion aufzugeben, ist für uns wahrscheinlich einer der schmerzhaftesten Momente in unserem Leben. Selbst Menschen, die schon jahrelang Christen sind, spüren immer noch diesen Geist der Rebellion in sich. Sie spüren, dass sie immer noch wie Gott sein wollen und dass sie es in der Regel nicht mal gemerkt haben. Das ist aber der Zeitpunkt, die Richtung zu wechseln, sich Gott zuzuwenden, auf die Knie zu gehen und zu sagen, großer Vater im Himmel, im Namen meines Erlösers Jesus Christus bitte ich dich um Vergebung, dass ich rebellisch bin und sein will wie du, aber auf eine falsche Art. Ich bitte um Vergebung, dass ich auf eine falsche Art mich über dein Wort gestellt habe. Ich habe immer entschieden, was davon gut ist und was nicht. Ich habe immer gesagt, dieses Prinzip der Bibel, das ist okay, aber jenes, das ist ja veraltet, da ist die Wissenschaft schon viel weiter. Doch denk mal darüber nach. Sind nicht die Prinzipien der Bibel richtig und zeitlos, vollkommen unabhängig davon, ob du es nun verstanden hast oder nicht? Anders ausgedrückt, nur weil du etwas in der Bibel und an Gottes Geboten nicht verstehst, heißt es nicht, dass es nicht ein zeitloses Prinzip ist. Kann man es Demut nennen, wenn ich, nur weil ich Ehe noch nicht verstehe, alles wegstreiche und sage, ja, die neuen Wissenschaften sagen dies oder jenes? Oder bedeutet Demut nicht vielmehr zu sagen, Gott, du hast alles erfunden. Zeig du mir und erkläre du mir deine Schöpfung und die Dinge in deinem Gesetz, die ich noch nicht richtig verstanden habe. Aber stattdessen wollen wir ständig Gott erklären, wie das Leben funktioniert. Wenn ich so bald darüber nachdenke, wie peinlich. Ich wünsche mir für uns diesen Umkehrmoment. Diesen Moment, in dem wir wie Josua erst auf die Knie gehen, die Schuhe ausziehen und uns vollkommen unter Gottes Autorität stellen. Ich wünsche mir, dass wir uns entscheiden, uns unter das Wort Gottes zu stellen, dass wir uns entscheiden, Gott nachzufolgen und nicht erwarten, dass es umgekehrt ist, dass Gott uns folgt. Ich wünsche mir, dass wir erkennen, dass alle Gebote Gottes als Segen gedacht sind und nicht als Mittel, uns unsere Freiheit zu nehmen. Also denk mal nur mal an die Speisegebote, ja? Da würde die Wissenschaft heute den Willen Gottes, bestimmte Tiere nicht zu essen, sogar unterstützen. Na, weil man erkannt hat, dass Schweinefleisch einfach ungesund ist und so manche Meeresfrucht voller Giftstoffe steckt. Es ging Gott nie darum, dir deinen Köttbull oder deinen Nackensteak zu nehmen, sondern dich vor dem Schaden zu bewahren. Oder denk an den von Gott persönlich geschaffenen Rhythmus zwischen Arbeit an 6 Tagen und Ruhe am 7. Tag der Woche. Das dient dazu, dass du heute an diesem 7. Tag der Woche, der KW 27 des Jahres 2022, ausruhen darfst. Mit dem Alltag aufhören darfst. Dich erholen kannst und Zeit hast, dich dem Herrn und deinen Lieben, Familie und Gemeinde zu widmen. Das gleiche gilt für die 7 göttlichen Festzeiten des Jahres, 4 Frühlings-, 4 Herbstfeste. Ich würde das mal als göttliche Jahresurlaubsregelung betrachten und bezeichnen. Es ging Gott immer nur darum, sein Volk zu segnen und es davor zu bewahren, die richtigen Dinge am falschen Ort zu suchen. Du findest keine Liebe, Erlösung und ewiges Leben bei den Götzen unserer Zeit, die sich Sex, Macht und Reichtum nennen. Du kannst deine Eheprobleme nicht lösen, indem du dir ein Verhältnis suchst oder dich in der Welt der Pornografie betätigst. Du wirst deine Begierden nie stillen können, auch wenn du dich in alle möglichen Süchte stürzt, angefangen bei Vergnügungs- und Spielsucht, über Drogensucht bis hin zu Kaufsucht, statt dem Begehren nach dem Weltlichen ein Ende zu setzen und dein Begehren auf das Himmlische zu richten. Aber auch genau diese Dinge mögen dazu führen, dass du dich erneut entscheidest, den Mantel, den Ring und die Schuhe wieder abzulegen. Du kannst dich jederzeit von deinem himmlischen Vater lossagen und in den Schweinestall zurückkehren, wenn du das möchtest. Es steht dir frei. Es steht dir völlig frei, dass du dich erneut in neuen oder alten Mustern und Sünden verstrickst. Wie schnell geschieht es auch, dass wir es, ohne es zu merken, nicht mehr dem Schöpfer, sondern dessen Schöpfung anbeten. Ich denke da zum Beispiel an Menschen, die den eigenen Partner oder die Partnerin oder gar die eigenen Kinder in den Lebensmittelpunkt stellen. Und sich nur noch um diese Person drehen, bis hin zur Vergötterung. Ähnliches sicherlich bei den Fangemeinden der zeitgenössischen Stars und Sternchen oder den Fußballclubs dieser Welt. Wenn man sein Hobby oder sein geliebtes Tier mehr liebt als alles andere, dann ist das jedenfalls ein Teil der Schöpfung und nicht der Schöpfer. Oder du nimmst die Geschenke deines himmlischen Vaters einfach nicht mehr an, weil du deinen Lügen oder den Lügen anderer mehr Glauben schenkst als ich. Gott sieht mich nicht. Er kümmert sich nicht um mich. Wo ist er denn nur? Warum schweigt Gott? Ich bin es nicht mehr wert, weißt du noch? Ja, okay, die eine Sünde, das eine Problem habe ich im Griff, aber das andere, da bin ich ganz schlecht, das schaffe ich einfach nicht. Da bleibe ich einfach dreckig, denn immer und immer wieder mache ich den gleichen Fehler. Schon vergessen? Diesen Teil der Rede des Vaters wollte der Teil der Rede des Sohnes wollte der Vater gar nicht mehr hören. Das interessiert ihn schlichtweg nicht. Es ist ebenso möglich, dass du unbewusst Mantel, Ring und Schuhe wieder ablegst, ohne das bewusst zu tun. Du könntest auf die Idee kommen, dass du doch irgendwie in der Lage bist, dir deine Gerechtigkeit selber zu erarbeiten. Das könnte passieren, weil du einem Irrtum über diese Frage unterliegst, weil du falschen Lehren folgst oder weil dich dein Stolz dazu verleitet, alles besser zu wissen. Und überhaupt dein Stolz. Vielleicht meinst du, dass nicht der Vater durch den Ring dir seine Vollmacht verliehen hat, sondern du meinst, dass es dein Verdienst ist. Schließlich hast du die einzige richtige Lehre. Du hast das Wort Gottes als einziger richtig verstanden und du weißt halt, wie es geht. Oder du findest das Gesetz Gottes irgendwie doch mehr als eine Bedrohung, denn als einen Segen. Denn irgendwie fühlst du dich doch in deiner Freiheit eingeschränkt. Und du unterscheidest eventuell nicht genau genug zwischen dem Gesetz, das uneingeschränkt weiter gilt, heilig und gerecht und gut ist, und dem Begriff der Gesetzlichkeit. Du glaubst da irrtümlich, das Gesetz sei abgeschafft, weil ja klar ist, und das ist auch so, dass sich das Gesetz nicht retten kann. Das stimmt. Aber selbst wenn es so wäre, dass du Mantel, Ring und Schuhe bewusst oder unbewusst wieder ablegen wolltest oder abgelegt hättest oder sie nicht mehr annehmen wolltest, wäre es nicht so, dass es dir zwingend wie Esau ergehen muss. Weißt du noch? Dein himmlischer Vater ist kein Erbsenzähler, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst, damit er dich bestrafen kann. Ganz im Gegenteil. Er wartet nur darauf, dass du zu ihm erneut zurückkehrst und er wird dir wieder entgegenlaufen. Viele Menschen, die Gott nicht kennen, aber auch gläubige Menschen fragen oft, warum Gott denn so lange wartet und dem ganzen Chaos hier auf Erden nicht endlich ein Ende bereitet. Warum kommt der Herr denn nicht endlich zurück? Und Petrus erklärt in seinem Brief an die Gemeinde, dass es einen guten Grund gibt für Gott, die Rückkehr Jesu hinauszuzögern. Gott möchte den Menschen Zeit zur Buße und Umkehr geben. Das ist mit Gnadenzeit gemeint. Gott lässt sich demnach nicht Zeit, sein Versprechen einzulösen, sondern erwartet, weil er Geduld und Gnade mit uns hat. Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Nutze diese Zeit. Kehre immer wieder um. Sprich deine Sünde aus, so wie der Sohn. Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. Ich habe dein Ziel verfehlt, himmlischer Vater. Ziel in meinem Leben ist, dich, Gott, zu lieben, meinen Nächsten zu lieben und mich selbst zu lieben. Wenn ich dich, Gott, nicht liebe, sagt dein Wort, dann misstraue ich dir und breche deine Gebote. Du aber sagst mir, wenn du mich liebst, hältst du meine Gebote. Das heißt, ich habe dir misstraut und ich habe gegen deine Gebote rebelliert. Beschönige nichts. Verschweige nichts. Lass nichts aus. Und dann wird Gott dir diesen Mantel der Gerechtigkeit wieder anziehen, der nur durch deinen Glauben an Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu als Geschenk erworben werden kann. Er wird dich wieder als Tochter oder Sohn ausstatten und du hast erneut die Chance, dich seinem Willen und seinem Gesetz unterzuordnen. Ja, du hast gesündigt, aber das Blut Jesu Christi macht dich rein. Deine Identität als Kind Gottes hat nichts mit deiner Tat zu tun, wusstest du das? Jedes Mal, wenn du hinfällst, wird die Gnade Gottes nur größer. Ich lade dich ein, mit mir zu beten und bitte dich dabei aufzustehen. Ich habe zwei Stellen rausgesucht aus Römer 8 und 2. Korinther. Ich möchte mit dir Bibel beten und bitte dich einfach, das, was dort gesagt wird, als ich, als dass du das selber denkst und sprichst, aufzufassen. Ich bin überzeugt, und ich weiß es einfach, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung mich je von deiner Liebe trennen kann, Gott, die du mir geschenkt hast durch Jesus Christus, meinen Herrn. Vielmehr weiß ich, dadurch, dass ich zu Christus gehöre, bin ich eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist dein Werk, Gott. Du hast mich durch Christus mit dir selbst versöhnt und hast uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Jesus Christus hast du die Welt mit dir versöhnt, sodass du mir meine Verfehlung nicht anrechnest. Und mir hast du die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Ich danke dir, Vater, dass du mich durch diesen Mantel der Gerechtigkeit siehst. Ich danke dir, dass du mich siehst, wie du mich geschaffen hast, als dein Sohn und deine Tochter. Du deckst alle meine Scham zu. Du deckst alle meine Angst zu, Herr. Ich danke dir dafür. Ich nehme das heute an. Ich spreche es aus. Ich entscheide mich dafür, dir zu folgen, deinen Willen zu tun und diese Wahrheit in meinem Leben wirken zu lassen. Amen.